möchte ich euch eine Stellenanzeige zeigen, wo in London ausgeschrieben worden ist. Etwa so am Donnerstag ist das freigeschaltet worden in London. Vielleicht hat es einen Zusammenhang mit Brexit, ich weiß es nicht, aber da wird ein Koch gesucht. Ein Sous-Chef. Jetzt, wer sucht da einen Koch, einen neuen? Queen von England. Ihr seht ihren Siegel. Die, die seit ein paar Jahren hier in die Kirche kommen, wissen da, der Siegel bedeutet etwas. Und es wird da also ein neuer Sous-Chef gesucht. Und wo arbeitet der denn nachher? Da steht unten Buckingham Palace. Und weiter unten im Kleidruck, da heisst es sogar, du kommst nicht nur da arbeiten, du musst sogar im Buckingham Palace wohnen. Also der wird noch sein Domizil ändern. Und ich habe gedacht, ich habe es gut, wenn ich da in einer Kirche darf wohnen, da darf einer sogar noch im Palast wohnen. Das ist also eine coole Stelle. Und die Frage ist, warum braucht denn die Königin einen Koch? Ja, die Antwort ist einfach, weil sie nicht selber will kochen. Weil sie nicht selber für sich selber will kochen und weil sie nicht selber will für die Bankette kochen, die sie organisiert. Sie organisiert immer wieder so königliche, staatliche Bankette. Da haben wir ein Beispiel und sie sitzt dort in der Mitte und links und rechts hat es die wichtigen Leute und außenrum auch. Und da ist jeder sehr durchgedacht, der eingeladen wird. Also da werden nur ausgewählte Leute sind dort. Und zwar da vorne sitzen dann die ganz Wichtigen, zum Beispiel kürzlich war der Trump da. Und keiner von beiden sieht besonders glücklich aus, hat man das Gefühl. Aber glauben wir es, sie hat sich gut überlegt, wer sie einlädt. Und der hat sie vermutlich müssen, aber er war ausgewählt. Und jeder, der eingeladen wird, ist nicht nur sehr gut ausgewählt, sondern der kommt auch eine Karte über. Da haben wir so ein Beispiel. Ihr seht es da, der Herr Diener hat von ihrer Majestät den Befehl erhalten, einzuladen. Und dann kommt der Name. Und so in den englischen Medien hört man immer wieder mal von jemandem, der eingeladen worden ist, also einem Bankett von der Königin. Und die beschreiben da in den unglaublichsten Tönen, oder? Sie wachen am Morgen auf und haben schon eine Vorahnung. Heute gibt es einen ganz wichtigen Tag. Und sie haben zufälligerweise gesehen, wie der Böstler anschwebt zum Briefkasten. Er hat zwar nicht gewusst, aber er hat geahnt. Da ist ganz ein wichtiger Brief drin. Und der Umschlag flattert so fast automatisch im Briefkastenschlitz rein. Und sie machen es auf. Und Königin von England lädt mich zum Bankett ein. Keiner sagt ab. Alle kommen, wenn die Königin einlädt. Das ist gar keine Frage. Und die Königin von England, sie tritt da auf als Gastgeber. Das ist etwas, was Herrscher machen, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Sie treten als Gastgeber auf und laden ein. Immer sehr gut ausgewählt. Und Gott, der Herrscher vom Universum, macht genau das Gleiche. Wir haben ein Beispiel, so am Anfang von der Bibel im Alten Testament, da gibt es auch ein Festessen und da heisst es, da stiegen Mose, Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten hinauf. Also da haben wir die ausgewählte Gruppe. Das sind speziell Eingeladene. Die anderen dürfen nicht kommen. Die dürfen kommen und sie kommen alle. Und sie kommen auf den Berg Sinai auf, und ist das da. Und sie sahen den Gott Israels. Den Satz findest du praktisch nie sonst in der Bibel. Warum? Weil wenn wir sündige Menschen Gott höchstpersönlich sehen, überleben wir das nicht. Das ist etwas, das lebensgefährlich ist. Und da heisst, sie kommen zu Gott und sie sehen ihn. Und dann beschreiben sie nicht Gott, sondern den Boden unter seinen Füßen. Warum macht das? Und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten. Und bitte stellt euch das jetzt vor. Und so klar wie der Himmel selbst. Also da ist ein ganzer Boden von Edelstein gewesen. Und Gott ist scheinbar so schwer zu beschreiben, dass sie andere Sachen um ihn herum beschreiben. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wo sind echt die wirklich gewesen? Sind sie schon in einer anderen Dimension? Oder sind sie da? Mein Eindruck ist, die beiden Dimensionen vom Göttlichen und von unserem ist ganz nah beieinander. Da wird einfach die Hülle wird ein bisschen aufgemacht und sie sehen, wie es wirklich ist bei Gott. Und dann heisst es, und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels. Warum? Weil er der Gastgeber ist. Und der Gast, der wird willkommen geheißen. Und dann heisst, und sie schauten Gott und aßen und tranken. So etwas Weltliches. Jetzt haben sie gerade Gott gesehen. Und die Saphirplatten und unglaubliches Zeug. Und was machen sie? Sie essen und trinken. Da haben wir den Herrscher vom Universum, wo als Gastgeber auftritt und ganz gut ausgewählte Leute einlädt. Und wir sehen im Verlauf der Bibel, dass Gott die Juden informiert hat, dass er wieder als Gastgeber wird auftreten in der Zukunft. Und jetzt lese ich euch die Stelle vor, wo ich schon eingangs im Gottesdienst gezeigt habe, im Jesaja 25. Lesen wir, und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge, und jetzt ist von einem anderen Berg gedreht, nämlich dem Berg Zion, allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, vom Mark, von Wein, das keine Hefe, darin keine Hefe ist. Also wer ist da der Gastgeber? Der Herr Zebaoth. Was ist der Herr Zebaoth? Der Herr Zebaoth, das ist der Herr von der Heerscharen, das sind die Armeen Gottes in der unsichtbaren Welt. Er ist der General, er ist der Befehlsgeber. Also da ist, vergebt mir, da ist die Königin von England nichts dagegen. Also sie ist edel und alles, aber versteht ihr? Wenn er der Gastgeber ist, da ist dann etwas. Und wer sind die Ausgewählten? Wer darf kommen? Wer ist eingeladen? Alle Völker. Alle zusammen. Ausnahmslos. Jeder kommt eine Einladung über, zum Kommen. Du und ich. Und die Einladungskarte sieht völlig anders aus. Wie sieht die Einladungskarte aus? Es sieht kreuzförmig aus. Am Kreuz von Golgatha hat Gott geklärt, dass jeder Mensch ein geladener Gast ist bei diesem wunderbaren Bankett und Mahl. Und so wie mir bei der Queen keinen absagt, ist die Frage, wie es beim König von allen Königen ist. Nimmst du die Einladung an oder nimmst du sie nicht an? Überleg es dir gut. Er lädt dich ein an so ein Bankett. Und er lädt dich nicht einfach an irgendein Bankett ein, das ist nicht nur ein Apéro Riche, sondern das ist ein fettes Mahl. Jetzt, wir laden einander ja nicht ein, jetzt auch die sich gegenseitig einladen, gell? Die laden einander wahrscheinlich nicht ein und sagen, ich lade dich ein zu einem fetten Mahl. Das ist unüblich. Damals hat man das gesagt, weil Fett ein Zeichen war, von, es hat genug, ein Zeichen von Wohlstand und da wird auch der beste Wein geben. Und der Punkt da ist, dass es einfach genug hat und dass es nur vom Besten hat. Und die Frage für mich ist da, wer kocht? Queen stellt jemand anders an zum Kochen, gell? Wir werden sehen im Verlauf jetzt von der Bibel, dass möglicherweise Gott selber da der Koch ist. Er tut das nicht delegieren. Der Schöpfer vom Universum selber, der alle Gewürze erfunden hat. Er wird kochen. Wir werden auf unserem Gaumen Sachen erleben, wo wir nicht mal ahnen können, wie fein das Essen überhaupt sein kann. Das gibt ein riesen Festmahl. Es wird genug haben und nur vom Besten. Der König von allen Königen lädt dich und mich ein. Ausnahmslos. Und dann heißt, und er wird auf diesem Berge bei dem Bankett die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Jetzt, wenn wir miteinander essen, das haben wir gelernt in dieser Serie, da sehen wir ja nicht immer alles. Es läuft geistlich viel mehr, wenn wir zusammen essen, als wir manchmal sehen. Da wird, bei dem Bankett wird alles klar werden. Und dann heißt, bei dem Bankett, er wird den Tod verschlingen auf ewig und jetzt ahnen wir schon ein bisschen, wenn dass das Bankett wird stattfinden. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Wann ist das? Das ist am Schluss der Zeit. Das ist in der neuen Schöpfung Gottes. Wird er alle Tränen abwischen. Wir kommen mit Tränen an, aber er wird sie abwischen. Und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Ländern. Wir haben es jetzt gerade gehabt, von der Befreiung vom Konzentrationslager diese Woche. Oder? Er wird Schmach abwischen in allen Land, denn der Herr hat es gesagt. Also am Schluss der Zeit, dort, wo wir hergehen miteinander, und es ist nicht eine Frage, ob das stattfindet, das wird so laufen, lädt Gott alle Menschen ein zu einem Festmahl. Alle sind eingeladen. Und dann wird beschrieben, wie wir uns eines Tages werden fühlen dabei. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften. Wann haben wir auf ihn gehofft? Jetzt. Da ist ja beschrieben, wie wir uns in der Zukunft werden fühlen. Und in der Zukunft werden wir sagen, damals, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir da sind, im Februar 2020, haben wir unsere Hoffnung auf den Gott gesetzt. Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Und er hat geholfen. Und gell, wir sehen es nicht immer, aber wir werden eines Tages erkennen, Gott hat geholfen. Gott ist jetzt am Helfen. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Und da werden auch wunderbare Kräfte freigesetzt, weil Gott zeigt, dass zukünftige Mal und Zukunft ja nicht einfach so, sondern er rüstet uns damit zu, mit geistlicher Kraft, um in der Gegenwart zu leben. Er zeigt uns, wo es hergeht, damit wir in der Gegenwart geistliche Kraft haben, um so zu leben, wie er es möchte. Und im Neuen Testament, wenn wir jetzt dort hineingehen, haben die Leute das gut verstanden. Im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel den Paulus, der zu den Christen in Rom schreibt, und das ist ja Gott, der zu ihnen am Reden ist, nicht einfach nur der Paulus. Seid fröhlich in Hoffnung. Hoffnung ist da, wo du weißt, es wird kommen. Und das darf Freude wecken. Wenn du weißt, es gibt ein feines Raclette heute Abend, dann wirst du mit dem Hunger anders umgehen, den du hast, oder? Einverstanden? Wenn du weißt, wo es hergeht, hast du Hoffnung und das gibt dir eine andere Möglichkeit, so mit dem schwierigen Hunger umzugehen. Und wir in unserer Zeit, und da kommt im nächsten Teil, geduldig in Trübsal. Wir haben Schwierigkeiten in der jetzigen Zeit, das ist keine Frage. Aber wenn wir wissen, was die Hoffnung ist, woher das es geht, gibt uns das Freude und Kraft und Standhaftigkeit in den Herausforderungen der jetzigen Zeit, in der wir drinstehen. Und wir sollen beharrlich sein im Gebet. Und Christen, die haben viel mehr Bescheid gewusst über das Mahl, das kommt, weil der Gastgeber, Jesus Christus, gelehrt hat darüber. Ich zeige euch drei Stellen, ganz kurz, aus dem Lukas-Evangelium. Ihr habt überhaupt im ganzen Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte viel, viel Lehre über Gastfreundschaft. Und ich zeige euch, dass Jesus anknüpft an dem, was wir im Alten Testament schon offenbart haben. Jesus sagt, und es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, von allen Himmelsrichtungen, von allen Völkern heisst das, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Jetzt, man kann ja auch für eine Sitzung am Tisch sitzen, gell? Ist das da, was da gemeint ist? Gibt es eine Sitzung bei Jesus? Nein. Wenn er da sagt, zu Tisch sitzen, heisst das, wir essen miteinander. Und Jesus verbindet das mit dem Reich Gottes, mit der Herrschaft von Jesus Christus. Also das kommende Reich involviert einen Tisch, wo man miteinander essen. Dann bei der nächsten Stelle, Lukas auch wieder. Ihr aber seid, die ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Was sagt Jesus da? Ich bin angefochten gewesen und ihr sind zu mir gestanden, Liebe. Und das ist etwas, was in der heutigen Zeit genauso wichtig ist. Der Name von Jesus wird angefochten. Und die Frage ist, ob wir uns zu Jesus stellen. Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt, standhaft geblieben sind, bei mir in meinen Anfechtungen. Und was macht denn Jesus, wenn wir das machen? Ich will euch das Reich zueignen, wie mir es mein Vater zugeeignet hat. Das ist eine krasse Aussage. Also Gott, der Vater, übergibt das Reich, die Herrschaft, Jesus. Und was sagt Jesus da? So, wie ich es vom Vater empfangen habe, gebe ich es euch weiter. Das ist eine riesige Aussage da. Dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich. Wieder essen und trinken am Tisch von Jesus. Und dann selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Bist du bereit, dass Jesus kommt? Lebst du so, als könnte er jeden Moment kommen? Das ist das, was da angesprochen ist. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Jetzt, wer ist da der Diener? Der Herr. Wer ist der Herr? Das ist Jesus. Und als ich diese Stelle vor einigen Jahren das erste Mal gelesen habe, habe ich geweint. Jesus ist der Gastgeber und die Queen, gell, die hat Diener, die sie anstellt, um nachher zu bedienen. Die würde ganz sicher nicht das Essen bringen. Kommt nicht in Frage. Also nichts gegen die Queen, gell? Aber bei Jesus läuft es anders. Er schürzt sich, der Gastgeber, König, bedient uns dann und lässt dich ein und mich. Und ich hoffe, dass wir werden im Sitzplan dürfen zusammensitzen. Und dann kommt Jesus und wird uns dienen. Und ich hoffe, wir erinnern uns dann an diesen Tag und denken zurück und sagen, gellet dort. Im Februar 2020 haben wir das erfahren. Und wie wir da vor Augen gefasst haben, als Gläubige, haben wir anders angefangen zu leben. Wie wir gewusst haben, woher es geht. Die Zukunft, die uns geistliche Kraft gibt zum Leben im Jetzt. Und Jesus ist uns da ein Vorbild. Er sagt auch uns, wer der Größte ist, der soll der Niedrigste sein und soll dem anderen dienen. Was für eine wunderbare Aussage und was für ein wunderbares Vorbild wir da haben bei Jesus. Und dann springen wir zum Schluss von der Bibel. Offenbarung 19. Selig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Jetzt wissen wir, was für ein Festessen das ist. Was ist es? Ein Hochzeitsfest. Wer heiratet denn da? Jesus, seine Brut. Und wer ist Brut? Wie sieht sie aus? Das sind wir, Gemeinde. Und da gibt es ein Bankett. Also das ist nicht nur einfach ein Bankett, das ist ein Hochzeitsfest. Hey, super. Also die Freude könnte nicht mehr grösser werden, gell? Und dann sagt es da in der Offenbarung, und er sprach zu mir, das sind wahrhaftige Worte Gottes. Ihr müsst keinen Zweifel haben, es kommt. Ihr dürft Gewissheit haben. Ihr dürft natürlich Fragen haben über den Glauben, aber es gibt ein paar Sachen, die gewiss sind. Unsere Geschichte, unsere Welt geht dort herren und es gibt das Festessen für alle, die die Einladung annehmen. Die Frage ist, ob du sie annimmst. Und wir sehen da, dass die Bibel etwas macht im Auftrag Gottes, uns einen Blick zu geben, wie die Zukunft aussieht. Jesus als Gastgeber ist nicht nur wichtig für das, was wir Gemeinde gestaltet, das ist das, was wir die letzten zwei Sündungen angeschaut haben, nicht nur für die Gestaltung der Gemeinde, sondern auch, um uns geistliche Kraft zu geben, um so zu leben, wie er es möchte in der Gegenwart. Und wenn wir da in der ersten Christenheit anschauen, ich zeige euch jetzt 5 Merkmale der ersten Christen, die haben genau das ausgelebt. Die Gemeinde in der ersten Christenheit war fürsorglich für die Armen und Kranken. Das habe ich auch schon ein paar Mal erklärt. Die haben wirklich die Armen und die Kranken sogar von ihren Find aufgenommen. Dann war die Gemeinde multiethnisch. Über das haben wir auch geredet in dieser Serie. Also Leute aus unterschiedlichen Rassen waren in der Gemeinde. Dann hat sich die Gemeinde von Jesus eingesetzt zum Schutz vom ungeborenen Leben und frisch geborenen Leben. Sie haben eine revolutionäre Sexualethik gelebt, die völlig anders gelaufen ist, wie da, was in der Gesellschaft gelaufen ist. Und sie haben die gewaltlose Findesliebe gelehrt. Jetzt bei all diesen 5 Punkten, die die Gemeinde von Jesus gelernt hat, ich sage gelernt, sie haben es nicht sofort können, sie haben immer wieder Korrektur gebraucht. Aber bei all diesen 5 Merkmalen geht es um Gastfreundschaft. Beim ersten Punkt geht es darum, dass man gastfreundlich ist, egal wie viele die Leute hinten rechts hatten, oder? Egal wie viel Geld das hatten, sind sie willkommen gewesen. Die Kranken, die sind oft unpflegt gewesen, weil sie zu wenig Geld hatten, um einen Arzt zu zahlen. Darum da, bei dieser ersten Kategorie geht es um Gastfreundschaft gegenüber denen, die minder bemittelt sind, finanziell. Bei der zweiten Kategorie, multiethnisch, geht es um Gastfreundschaft gegenüber Menschen von anderen ethnischen Herkünften, von anderen Rassen, von anderen Kulturen und Völkern. Beim dritten Punkt geht es um Gastfreundschaft gegenüber einem Leben, egal in welchem Stadium. Egal ob ungeboren, erst gerade geboren, im so vollen Kindes- oder Mannes- und Frauensalters oder als Senior oder als ältere Person. Die erste Gemeinde hat Ja gesagt zu allen. Hat sie willkommen geheissen, gastfreundlich, willkommen geheissen im Leben. Dann die revolutionäre Sexualethik, die habe ich euch das letzte Mal erklärt. Da geht es darum, dass jeder willkommen ist als Mann und als Frau, gleichwertig in der Sexualität. Und dann die gewaltlose Findesliebe, das ist möglicherweise die krasseste von allen. Die haben sogar ihre Find willkommen geheissen. Ich zeige euch nachher noch einen Text. Hey, die haben ihre Find. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Gastfreundlich aufgenommen. Die haben gesponnen. Das ist radikale Gastfreundschaft, die sie gelebt haben. Und der wichtige Punkt ist, sie haben an jedem von diesen 5 Punkten sind sie anders gelaufen wie die Gesellschaft um sie herum und man hat sie verspottet dafür. Man hat ihnen gesagt, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Wieso sorgen die für die Armen? Die kann man doch sterben lassen. Das war genau die Aussage. Die brauchen wir nicht mehr als Gesellschaft. Kann man lönt sie vom Abfallhaufen von unserer Zeit. Die Gesellschaft hat die Christen ausgelacht dafür. Es war nicht cool, Christ zu werden. In der Anfangsphase. Die Christen mussten den Spott in Kauf nehmen. Sie mussten die Anfechtung erdulden und standhaft bleiben. Und ich denke, wir gehen auch auf eine Zeit zu, wo es vielleicht ein bisschen ähnlich ist in unserer Zeit. Ich vermute, deine Freunde werden nicht zum Glauben an Jesus kommen, weil der Glaube sexy ist, weil er cool ist. Das Bild vom Christentum in unserer Gesellschaft ist ein negatives. Und wir haben Ereignisse aus den letzten Wochen, die das bestätigen. Wir haben ja vor einem Jahr einen Brunch mit dem Jörg Lederach, dem Schocki Lederach. Mögen Sie noch erinnern? Die beste Schocki in der ganzen Welt, immer noch. Und die Fluggesellschaft Swiss hat den Vertrag mit dem Lederach gekündigt, weil der Lederach eine Unterstützung gibt für den Marsch fürs Leben, für den Schutz vom ungeborenen Leben. Das ist gekommen in den Medien. Die haben gesagt, das ist nicht gut. Solche Werte werden nicht honoriert von unserer Gesellschaft. Darum kündet mir den Vertrag mit dem Lederach. Und ich habe dann gerade dem Jörg geschrieben, als ich das gehört habe, und gesagt, was können wir machen, abgesehen von Betten und noch mehr Lederach-Schocke kaufen. Und dann ist seine Antwort hat so getönt, ich habe es euch da mitgebracht. Lieber Paul, danke für eure Unterstützung. Wir danken dem Herrn für die vielen ermutigenden Feedbacks. Ich habe nachher mehr Mails bekommen. Durch Gottes Gnade geht es auch geschäftlich weiter sehr gut. Und wir wollen, und der Satz hat es in sich. Und wir wollen alles Böse mit Gutem vergelten nach Römer 12. Den lese ich euch dann nachher nochmal vor. Merkt ihr, was er da macht? Er sagt, findet es, Liebe. Genau das. Ich meine, Swiss schaut hinten ab, oder? Wenn sie keine Lederach-Schocke mehr haben. Aber ganz abgesehen davon, so beeindruckend. Genau um das geht es. Ja, warum entsteht denn das überhaupt? Ja, weil die christlichen Werte nicht mehr gefragt sind. Und niemand will sich öffentlich outen dazu, ja?
Swiss hat letzte Woche kommuniziert, dass sie einen der von 15 Firmen in der Schweiz ja. sind, die einen Preis bekommen haben von dieser schwulen, lesbischen, was weiß ich, Bewegung.
Ja.
Dass sie sich auf die konzentrieren und denen einen hohen Stellenwert geben.
Gut.
Gut.
Ja, eben, es hat da interessante Zusammenhänge. Genau. Danke vielmals für die Bemerkung. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Da muss man immer überprüfen. Ja, ist gut. Aber da merkt ihr, was los ist. Oder? Umso wichtiger ist es, dass man über die Themen redet, die wir auch letzten Sonntag darüber geredet haben, vom Willkommen heißen von allen. Auch ich würde sagen, egal was die sexuelle Orientierung ist. Okay? Hört die Predigt nochmal. Wir machen genau das, was da steht. Wir lieben sogar die, die völlig anderer Meinung sind wie wir. Unbedingt. Und wir segnen sie. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu diesen 5 Merkmalen der ersten Christen, die haben also müssen lernen, anders leben wie ihr Umfeld. Einerseits und andererseits sind es genau die Punkte, die nachher dazu geführt haben, dass Christentum das Herz der römischen Gesellschaft erobert hat. Die Menschen haben gemerkt, das ist super. Da hat es Leute, die Kraft haben, den Armen zu schauen. Ich würde ein Teil sein von denen. Wo Frieden entsteht zwischen den Rassen und Ethnien. Wo das ungeborene Leben geschützt ist und gewertschätzt ist. Wo eine Sexualität gelebt wird, die nicht mehr missbräuchlich ist. Und wo gewaltlose Findesliebe gelebt wird. Genau die Punkte, die sie gelebt haben, haben dazu geführt, dass sie nachher dann das Herz und Seele von dieser Gesellschaft erreicht haben. So wichtig, dass wir heute als Christen lernen, was es heisst, standhaft zu sein in diesem Moment der Anfechtung und das zu leben. Und da geht es nicht nur darum, einfach anders zu leben, es geht nicht darum, jetzt elitär, wir sind besser zu sein, sondern das ist prägt vom Reich Gottes. Das ist prägt von einem Bild, wo das wir hergehen in der Zukunft. Und von dem her leben wir. Und wenn ihr die Werte anschaut, wenn ihr jetzt das in die heutige Zeit übernehmt, dann hat es da Werte, wo man würde sagen, die sind politisch eher links im Spektrum und andere, die sind eher rechts. Oder schauen wir mal das Erste an, fürsorglich für die Armen, Sozialwesen, soziale Hilfe, was ist das, eher links oder rechts? Wir sind ein bisschen unsicher, ist eher links, oder? Multiethnisch, also so alle willkommen heißen, was sind das, eher die Linken oder die Rechten, die das bringen? Eher links, oder? Also die ersten zwei sind eher links, politisch gesehen nach dem heutigen Verständnis. Aber wie ist es denn mit dem Schutz vom ungeborenen Leben? Ist das eher links oder rechts? Das ist rechts. Ja, mischt nochmal. Jetzt haben wir Zeug, wo links ist und Zeug, wo rechts ist. Revolutionäre oder heute würde man sagen konservative Sexualethik. Was ist das, eher links oder rechts? Eher rechts, würde ich auch sagen. Was ist es mit der Gewaltlosigkeit? Spannend. Das ist nie nichts. Alle haben einen Hang in die Gewalt rein. Die Linksextremen auf jeden Fall und die Rechtsextremen. Das ist ein heisses Thema natürlich, aber man sieht da, dass das Reich Gottes, die Kirche, nicht eingegrenzt und eingesperrt werden auf ein politisches Programm. Wir als Christen, behaupte ich, werden in den einen Fällen eher etwas unterstützen, das von links kommt, und in den anderen Fällen eher etwas unterstützen, das von rechts kommt. Wir als Christen werden in den einen Fällen etwas kritisieren, das von links kommt. Und wir werden als Christen in den einen Fällen etwas kritisieren, das von rechts kommt. Warum? Weil die Kirche, weil das Reich Gottes nochmal etwas anderes ist. Und die Gemeinde von Jesus ist eigentlich berufen, einen prophetischen Lebensstil zu leben. Wieder, nicht einfach, damit wir elitär geistlich super sind, oder? Nein, wir sind alle Sünder und stackeln da ziemlich. Aber in der Kraft vom Heiligen Geist können wir anfangen, anders zu leben, so wie es Gott möchte. Und wir können auch aushalten, was dafür Anfechtungen mit sich bringt. Weil wir wissen, wo die ganze Geschichte hergeht. Und das ist der Punkt, wo die ersten Christen gelebt haben. Die haben die geistliche Kraft bezogen aus einem klaren Blick in die Zukunft. Ich möchte das an zwei Beispielen sagen, um zeigen, um das auch abschliessen. Ich lese noch in der Römer 12, wo der Jürg Lederach zitiert. Dort heisst: Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Jetzt, das sind alles anspruchsvolle Wörter, die müssen wir alle noch ein bisschen erklären. Aber da ist wahnsinnig Gesundes drin. Wenn Christen sagen, wir lieben Pfind, sagen wir damit nicht, es ist egal, was sie gemacht haben. Das ist nicht das, was wir als Christen sagen. Aber wir sagen, wir sind nicht die, die Gerechtigkeit bringen, sondern Gott wird Gerechtigkeit bringen. Und wenn passiert das, gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, sagt Gott, ich will vergelten, spricht der Herr. Wann kommt das? Am Schluss der Zeit, beim Gericht. Also wie finden wir Kraft, unsere Feinde zu lieben? Und ich kann das gut sagen, gell? Mir geht's, ich habe keinen wirklichen Feind. Dann musst du dann noch sagen, wenn der andere wirklich auf dich loskommt. Wie findest du Kraft? Indem du deinen Blick in die Zukunft richtest und sagst, Gott wird dir mal Gerechtigkeit bringen. Ich mache es nicht. Und darum liebe ich dich sogar als mein Feind. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, was sollst du machen? Gib ihm zu essen. Unglaublich. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Und die ersten Christen haben das gelernt und geübt leben. Ich lese euch jetzt ein bisschen aus eines der ersten Lehrmittel der Christen, die wir haben. Didache, das ist also gegen Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben worden, ein paar Jahrzehnte nachdem dass Jesus bei uns war. Und ihr werdet sehen, all diese fünf Themen kommen vor. Und am Schluss wird erklärt, wo das Kraft herkommt. Segnet die euch verfluchen. Das ist fast ein direktes Zitat aus dem Neuen Testament natürlich. Und betet für eure Feinde, fastet aber für die, die euch verfolgen. Ist Verfolgung etwas Cooles? Nein. Zu wahr rufen Sie auf, zu radikalster Gastfreundschaft. Denn welche Gunst habt ihr, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben? Tun das nicht auch die Heiden? Wir sollen anders leben. Ihr aber liebt die, die euch hassen, und ihr werdet keinen Feind haben. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht Knaben schänden. Das sind Themen, die wir letzte Woche angeschaut haben. Eine andere Sexualethik kommt da. Also wir haben Pfindesliebe, wir haben Sexualethik, du sollst nicht huren, du sollst nicht Gift mischen. Was für Gift? Ja, Gift, das unter Umständen dazu führt, dass es auch zu einer Abtreibung kommt oder zum jemanden um die Ecke zu bringen. Du sollst nicht dein Kind durch Abtreibung morden und du sollst das Neugeborene nicht töten. Jetzt bitte, wir alle machen Fehler in all diesen Bereichen, die jetzt angesprochen sind. Für dich ist das Kreuz da. Für dich ist Vergebung da. Du bist eingeladen, als jemand, der Fehler gemacht hat. Kleine und vielleicht auch sehr grosse. Jeder von uns ist willkommen. Vergessen wir das nicht, wenn wir das anschauen. Aber wir sehen, dass Christen in diesen Bereichen, die wir angesprochen haben, gelernt haben, wie sie gelernt haben, anders zu leben. Wir lesen weiter. Du sollst dich nicht abwenden von den Bedürftigen. Da haben wir die Sorge um die Armen. Du sollst vielmehr alles teilen mit deinem Bruder und du sollst nicht sagen, etwas sei dein Eigentum. Das ist noch ein bisschen eine happige Aussage da. He? Übt das mal, wenn ich auf Besuch komme. Hey, die Christen haben gesponnen. Aber spüren die Kraft in dem Innen? Warum haben sie so Zeug gemacht? Der nächste Satz erklärt es ein bisschen. Denn wenn ihr Teilhaber seid in den unsterblichen Gütern, ihr müsst euren Blick in die Zukunft richten. Da kommt noch etwas und darum lebst du heute völlig anders. Machst crazy Zeug. Um wie viel mehr in den sterblichen Dingen? Also wenn du dein Leben aufgibst und verlierst, wegen dem, wo du hergehst, wirst du das Leben gewinnen. Du sollst deinen Sklaven oder deiner Sklavin, die doch nach demselben Gott hoffen, da ist es um Haushaltungen gegangen, wo der Sklavenbesitzer, und bitte, ich bringe jetzt die Aussagen, wie sie sind, der Sklavenbesitzer Christ war und der Sklave auch. Die doch auf denselben Gott hoffen, keine Befehle erteilen in Bitterkeit. Warum? Damit sie nicht etwa die Furcht verlieren vor dem, der Gott über beiden ist. Und die gleiche Aussage wird dann auch für die Sklaven gemacht. Die Sklaven sind oft aus ethnisch anderen Hintergründen gekommen und sind in einer anderen sozialen Klasse gewesen. Genau die Themen von diesen fünf Punkten. Und dann kommt der Schluss von dieser Lehre. Wenn ihr so lebt, und es hat einen ganzen Abschnitt, der die Ewigkeit beschreibt und das Ende dieser Zeit, dann wird die Welt sehen, den Herrn kommend auf den Wolken des Himmels mit der Macht und großer Herrlichkeit, damit er jedem Menschen gemäß seinen Werken in seiner heiligen Gerechtigkeit vergelte, vor dem ganzen Menschengeschlecht und vor den Engeln. Amen. Wo haben Christen Kraft hergeholt, um so zu leben? Sie haben gewusst, wo die Geschichte hingeht. Sie haben das Ende gesehen. Und ich glaube, für uns heute ist das Ganze etwas Wichtiges. Dass wir schauen, wo geht das Ganze hin. Jesus lädt uns ein an ein Bankett, an ein Hochzeitsmahl. Jeder von uns ist eingeladen. Und die entscheidende Frage ist, nimmst du diese Einladung an? Weil du bist ausgewählt worden. Sehr bewusst. Und du bist mit einem höheren Preis eingeladen worden. Durch den Tod von Jesus am Kreuz. Sagst du ja dazu? Und wenn ja, fährst du an so leben, im Bewusstsein, woher das unsere Geschichte geht. Das wird einen riesigen Unterschied machen. Vielleicht werden die Leute anfangen zu sagen, die Christen, die spinnen. Die machen Zeug, das ist menschlich einfach sinnlos und schräg. Ich wünschte mir, das dürfte noch passieren. Und dass wir auch so leben, dass die Menschen aufmerksam werden auf uns und sagen, da ist etwas Gutes, was da ist. Und dafür möchte ich jetzt beten. Wir werden nächsten Sonntag einen Abschluss machen von dieser Serie und es wird nicht einfach eine Predigt geben, wir werden vor allem Gott anbeten nächsten Sonntag, wir werden das Abendmahl wieder reinnehmen, wie wir das vor 2 Wochen gemacht haben oder vor 3. Und wir werden hoffentlich ein paar Beispiele hören aus eurem Leben, Zeugnis. Und vielleicht die ein oder andere Frage auch beantworten. Ihr habt auf euren Zettel so also Linien hinten drauf. Wenn du eine Frage hast zu etwas, was gekommen ist jetzt in dieser Serie, dann kannst du das einwerfen bei der Collectebox oder mir per Mail zukommen lassen, wenn du sagst, für da will ich noch etwas hören zu dieser Frage. Das ist interessant. Das ist nicht gut. Das ist spannend. Paul, sag doch noch etwas mehr dazu. Dann sage ich vielleicht noch ein bisschen etwas mehr dazu. Aber es gibt nicht eine richtige Predigt, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt zusammenkommen als Gemeinde. Und wirklich uns eins machen, um zu sagen, wie sollen wir denn leben? Wir sollen gastfreundlich leben. In einer Radikalität, die einen riesigen Unterschied machen wird. Es wird nicht kampflos sein, es wird Anfechtungen geben, aber das ist unser Auftrag. Ist gut? Dann beten wir noch und ich lade die Band ein, zum Führen kommen. Komm, wir stehen auf und bitten Gott um seinen Segen. Jesus Christus, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist unsere inneren Augen öffnest für das, was kommt. Dass du uns ein klares, inneres Bild gibst von der Zukunft, wo du darauf hergehst mit dieser Welt und mit uns. Und dass das so klar ist, dass es dann in den entscheidenden Moment auch voll durchbricht, sodass wir Kraft finden können, um anders zu leben. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir dich kennen. In der Kraft von deinem Geist und im klaren Blick auf die Zukunft, weil wir Hoffnung haben. Wir sind die, die Hoffnung haben in einer Zeit, wo viele das Gefühl haben, es geht völlig bachab mit dem ganzen Planet. Ja, wir sind Leute, die Hoffnung haben. Zeig du uns das, dass wir anders anfangen zu leben in unserer Zeit. Und wir danken dir, dass du uns begrüßt als deine Gäste. Und wir bitten dich, dass du uns zeigst, wie wir sollen sein als Christen, als Gemeinde, wo du der Gastgeber bist. Was das heisst, wenn wir deine Gastfreundschaft weiterträgen in andere Bereiche unserer Gesellschaft. Wir bitten dich, Jesus Christus, dass du uns segnest mit einem klaren Blick in die Zukunft, damit wir heute, jetzt schon in der Gegenwart, anders leben dürfen. Amen.